Die Sonne und wir.
Das Klima wird durch solche Aktionen nicht geschützt, sondern verpestet. Auch das gesellschaftliche Klima wird vergiftet. Dieser Satz stammt von Bundeskanzler Karl Nehammer. Das sagt er über einen Protest der letzten Generation. Über das will ich heute sprechen, mit einem Mitglied und Gesicht der Bewegung, Anja Windl. Sie studiert in Österreich Psychologie. Oft ist Anja Windl auf den Titelbildern Österreichs größten Boulevardzeitungen zu sehen. Sie saß aber auch schon in ORF-Diskussionen. Frau Windl, Sie hören den Vorwurf öfter. Es gibt die letzte Generation jetzt schon fast seit 2 Jahren. Bringt das Klimakleben etwas oder schadet es sogar der Sache, nämlich dem Klimaschutz?
Ich glaube, das, was dem Klimaschutz jetzt in erster Linie schadet, ist die Ignoranz der Politik bzw. der Regierenden, die nach wie vor auf ihrem Weg, des Status quo, den beizubehalten, verharren und uns nicht schützen. Also am Ende des Tages ist ja die ganz große Frage, die dahinter liegt, warum wird das weiter so getan? Warum stecken sie weiter den Kopf in den Sand, anstelle tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen? Wenn Leute tatsächlich auch schon aus Verzweiflung heraus, beziehungsweise auch mit der Theorie des zivilen Ungehorsams im Hintergrund, sich dazu entscheiden, tatsächlich auch auf die Straßen zu gehen und auch Strafen in Kauf nehmen. Weil am Ende des Tages ist ja das auch immer noch so das letzte Mittel, das uns bleibt, weil alles andere davor nicht funktioniert hat. Wir haben in Österreich beispielsweise auch ein Volksbegehren gehabt mit über 380.000 Unterschriften für Klimaschutz auf Verfassungsrang. Wieso haben wir den dann nicht?
Nur ist es ja jetzt so, dass ja Klimaschutz passieren würde, wenn ja es eine demokratische Mehrheit geben würde. Und jetzt gibt es da eine kleine Gruppe wie Sie, die sich da dann dagegen formieren, im zivilen Ungehorsam und sozusagen ein ganzes Land aufhalten. So ist das Argument. Was entgegnen Sie dem?
Also diese Alltagsdisruption ist auch bloß in diesem Sinne gerechtfertigt, weil wir auch in Österreich relativ stabile Zahlen von ungefähr 72% der Bevölkerung haben, die sich auch aktiv für mehr Klimaschutz aussprechen. Also das ist nicht was, was wir jetzt hier wollen als Kleinstgruppe, sondern da haben wir tatsächlich auch gesellschaftliche Mehrheiten.
Nur gab es zum Beispiel im November 2020 eine Umfrage, die ist vor kurzem rausgekommen, in Deutschland, wo 81% der Befragten die Protestform für falsch erachten im das Klimakleben. Ist es dann der richtige Weg, so für mehr Klimaschutz einzustehen?
Also wir machen das nicht aus Beliebtheit heraus, sondern weil wir gesellschaftlich gerade wirklich auch einen Feueralarm brauchen, um die schlafende Gesellschaft aufzuwecken. Weil wir eben ganz klar sehen, hey, wenn wir weiter so machen, dann laufen wir in Richtung Menschheitskatastrophe und zu einem Ausmaß, wie wir uns das alle nicht vorstellen können. Wir haben gerade Rekordmonat an Rekordmonat. Und ja, klar, ich verstehe es auch, dass die Protestform abgelehnt wird. Ich mag sie selbst auch nicht. Mir macht es auch keine Freude und keinen Spaß nicht. Aber es ist halt notwendig in der Situation, damit wir die richtigen Schritte setzen und uns tatsächlich damit auch auf gesellschaftlicher Ebene auseinandersetzen, was wir denn brauchen, um die Veränderung herbeizuführen.
Vor circa 1,5 Jahren hat die letzte Generation in Österreich gestartet. Damals gab es sehr viel Medieninteresse. Die anfänglichen Klimakleberproteste wurden in allen Medien ausgespielt. Mittlerweile gab es jetzt vor 1,5 Wochen oder vor einer Woche ganz viele Proteste in Wien und davon hat man wenig gelesen in den Medien. Wenn es diesen Feueralarm braucht, aber der Feueralarm anscheinend zu leise ist, ist es immer noch richtig und legitim, so zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen?
Also wir analysieren das natürlich von unseren Medien her auch. Und deswegen sind wir auch bei einer Diversifizierung unserer Protestform angelangt, weil es natürlich klar ist, dass das sich auch einfach abgenutzt hat mit der Zeit. Aber ich würde jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass das uns die Berechtigung nimmt, weiter zu protestieren. Das ist absolut notwendig. Und ich glaube, was ich mich viel, viel mehr frage, wenn wir gerade wirklich Richtung 3 Grad Erderhitzung gehen und das Ende der menschlichen Zivilisation bedeutet, wieso sind wir nicht viel mehr? Also wieso auch jeder, der jetzt das gerade hört, wieso macht denn ihr so viel weniger im Vergleich und setzt euch nicht dafür ein? Weil also unser aller Zukunft hängt einfach davon ab, wie wir das die nächsten paar Jahre geregelt bekommen.
Jetzt sprechen Sie es an, was Ihre Proteste bewirken wollen, ist mehr Klimaschutz. Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wie der aussehen soll, steht nämlich auf Ihrer Website der letzten Generation. Sie schließen sich ja den Forderungen des Klimarates an. Der Klimarat war eine von der Regierung gebildete BürgerInnengruppe und die sollte Lösungen für Österreichs Klimaziele präsentieren, also wie Österreich seine Klimaziele erreichen kann. Dabei geht es zum Beispiel um CO2-Steuern, der Forderung nach weniger Firmenwegen oder einen monatlichen freien Autotag. Was dieser über 90 Forderungen der BürgerInnen ist Ihnen ein besonderes Anliegen?
Also unsere primäre Forderung derzeit ist der Klimaschutz wirklich auf Verfassungsrang, dass wir ein Grundrecht darauf haben, um unser Überleben zu sichern.
Die ÖVP hat das 2019 ja sich auch auf die Fahne geschrieben. Sie adressieren ja ganz oft die ÖVP und vor allem auch Karl Nehammer mit ihren Botschaften, eben mehr Klimaschutz oder Klimaschutz in die Verfassung. Hat es schon mal ein Gespräch mit der ÖVP gegeben?
Mit einzelnen VertreterInnen der ÖVP beziehungsweise auch über alle Parteien übergreifend, ja. Also es gibt Gespräche, es gab Gespräche.
Sie fordern auch ein Klimaschutzgesetz bei diesen Gesprächen, denn seit 2020 gibt es ja kein Klimaschutzgesetz. Ein Klimaschutzgesetz regelt zum Beispiel, wie ein Land den CO2-Ausstoß sukzessive reduzieren soll und wird. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es dann nach der nächsten Wahl ein Klimaschutzgesetz gibt im Herbst 2024?
Die Hoffnung stirbt zuletzt an der Stelle. Aber natürlich, und das ist auch mit der Grund, warum ich mich auch abseits vom Wählengehen engagiere, weil ich das Vertrauen in die Politik an der Stelle einfach verloren habe. Das Zukunftsversprechen mit, du gehst was hackeln, du gehst studieren, du suchst einen guten Job, du kannst dir dein Haus gönnen, hast Kinder, das sehe ich nicht mehr, weil es gerade tatsächlich einfach um alles geht, was uns lieb ist.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie wollen mehr von der Politik. Und auch auf der Website der letzten Generation steht, Zitat, wir treten gegen die eskalierende Klimakatastrophe und die politische Untätigkeit der österreichischen Regierung ein. Untätig ist die Regierung ja nicht in Sachen Klimaschutz. Österreich reduziert gerade seinen CO2-Ausstoß. Sie fördern ja zum Beispiel öffentlichen Verkehr mit dem Klimaticket und bauen mehr Sonnenenergiepaneele wie sonst. Also sie machen ja was.
Ja, aber viel zu wenig, viel zu langsam. Das hat einfach mit der Realität dessen, was wir gerade brauchen, einfach absolut nichts zu tun, leider Gottes. Also so werden wir einfach nur immer noch, auch in vollem Tempo, in die Katastrophe reinlaufen. Und es kommt auch insbesondere unserer Verantwortung als Industrieland einfach nicht nach.
Heuer ist ja Superwahljahr, also nicht nur Nationalratswahl im Herbst, sondern auch die EU-Wahl. Und in Ihren Presseausschreibungen und bei Protesten sprechen Sie ganz gezielt Kanzler Nehammer oder auch Vizekanzler Kogler an. Aber auch manchmal Landespolitiker wie Herrn Stelzer vor 2-3 Wochen. Warum sprechen Sie immer nur auf Bundes- und Landesebene die PolitikerInnen an und nicht zum Beispiel auf EU-Ebene? Da könnte ja auch viel passieren.
Also wir konzentrieren uns mit unseren Protesten explizit auch an die österreichische Regierung, weil wir in Österreich leben und dann eben auch explizit sehen, dass wir da einfach den größten Handlungsspielraum haben und die größte Wirkmacht.
Bleiben wir noch kurz beim Thema EU. Vor ein paar Wochen hat es ja diese Bauernproteste in Brüssel gegeben. Die haben sich ja gegen die EU-Kommission gerichtet und die wollte ja die Landwirtschaft teilweise reformieren. Das wurde dann zurückgezogen aufgrund diesen Bauernprotesten, die sogar auch gewalttätig waren, zum Beispiel mit Molotow-Cocktails. Auch in Deutschland haben die Bauernproteste erreicht, was sie wollten. Was macht das mit ihnen? Die Bauern bekommen, was sie fordern und sie seit 2 Jahren nicht.
Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend. Weil du ganz klar auch an dem Beispiel siehst, die Protestform war nie das Problem. Da ist einfach eine riesige Lobby, die dahinter steht, die die Interessen auch mit durchdrückt oder zumindest die Kraft auch dazu hat. Und wenn ich mir jetzt überlege, in Deutschland waren es beispielsweise 2019 über 1,5 Millionen Menschen, die da auf der Straße waren. In Österreich 2019 150.000. Und es fällt einfach alles hinten runter. Und das sind Menschen, die stecken da seit Jahren einfach alles rein, all ihre Energie. Und es ist der Politik aber anscheinend einfach wurscht.
Die letzte Generation in Deutschland ist ja ein wenig anders wie die letzte Generation in Österreich. Sie stand ja auch bei der EU-Wahl zur Wahl, einer von über 30 zur Wahl stehenden Parteien. Sie selbst sind ja Deutsche. Schauen Sie da manchmal nach Deutschland rüber, was macht die letzte Generation in Deutschland, die ja sich jetzt nicht mehr so oft auf die Straße kleben?
Ja, wir schauen auch nach Deutschland. Wir gleichen unsere Strategien auch einfach ab, beziehungsweise sind auch international vernetzt. Wir sind Teil des A22-Netzwerks. Und das sind Projekte bzw. Widerstandskampagnen auf der ganzen Welt verteilt, essentiell.
Was ist das für ein Netzwerk?
Also das ist eben ein Netzwerk von verschiedensten zivilen Widerstandsprojekten, beispielsweise in Schweden, in Norwegen, in Frankreich, in Italien, in den USA gibt es überall VertreterInnen.
Kommen wir nochmal zurück zum Medieninteresse. Gerade sind ja andere Themen größer in den Medien und auch vor allem größer in den Köpfen der Menschen. Krieg, Inflation, Migration sind die großen Themen bei der EU-Wahl. Warum sollte man gerade jetzt mehr Wert auf Klimaschutz legen? Die Menschen wollen ja anscheinend was anderes.
Das Problem an der Sache ist, dass diese multiplen Krisen, die ermüden natürlich und das verstehe ich auch. Aber gleichzeitig ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Faschismus abrutschen, beziehungsweise dass es immer mehr Krieg auch um Ressourcen gibt, umso höher, umso mehr wir die Klimakatastrophe und die Artenausrottung weiter geschehen lassen. Also das wird nur schlimmer. Da kann ich dir quasi fast garantieren, dass das nicht gut ausgeht. Und zwar auch hier in Österreich.
Sie nehmen dieses Wissen aus zum Beispiel IPCC-Berichten. Wann haben Sie das erste Mal diese Dimension dieser Klimakrise, wie das passieren wird? Wann haben Sie das erste Mal so das so richtig mitbekommen und gespürt?
Ich glaube tatsächlich, das war schon eher in meiner frühen Jugend, also mit so 13, 14. Und da bin ich aber eher so in die Resignation und Ohnmacht reingefallen, weil mir auch zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, was ich eigentlich selbst machen kann. Und letztlich braucht es dann vielleicht teilweise auch noch einen Menschen, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt. Oder dass du zufällig in irgendeine Organisation reinläufst, wo du dann so bist, okay, nee, wir können auch als einzelne Individuen, das ist so das, also was machen. Und das effektivste Mittel ist ja gerade zu dem Zeitpunkt wirklich ziviler Widerstand.
Das ist, nachdem Sie 13 oder 14 Jahre alt waren, wann haben Sie sich das erste Mal irgendwie für das Klima engagiert? Was waren da so die ersten Schritte?
Also zu dem Zeitpunkt bin ich noch so ein bisschen im Irrglauben aufgelaufen. Man müsste das auf Individualebene regeln, sprich dann erstmal vegan geworden, nicht mehr geflogen, also den ganzen Spaß. Und irgendwann realisierst du dann halt aber, nee, wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen. Du kannst als Einzelner dein Bestes geben, dich da richtig fertig machen, dir ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Aber das bringt es halt einfach an der Stelle nicht. Und deswegen geht es ihm darum, den Druck auszuüben, dann auf die Regierenden schlussendlich.
Sie sprechen da gerade diesen Unterschied zwischen CO2-Fußabdruck und CO2-Handabdruck an. Der CO2-Fußabdruck ist, wie viel CO2 wir als Menschen, also der einzelne Mensch produziert, und der Handabdruck ist eben diese politische Wirksamkeit auf Demonstrationen gehen. Was ist denn da Ihrer Meinung nach wichtiger, um die Klimakrise zu bewältigen? Der Hand- oder der Fußabdruck?
Für mein Dafürhalten ist der Handabdruck gerade das wichtigste Mittel, das jeder Einzelne auch hat, seinen Handlungsspielraum auch wirklich auszuschöpfen. Und wir haben bei uns auch genug Menschen, die essen Fleisch, die fahren von mir aus auch noch mit dem Auto. Das ist völlig gleichgültig. Also am Ende des Tages geht es eben darum, dass wir jetzt auf der Straße beispielsweise präsent sind, dass wir protestieren, dass wir eben so sagen, so hey, wir gehen mit diesem Kurs der Regierung einfach nicht d'accord. Das führt uns komplett ins Elend.
Sie kritisieren ja sehr stark die Regierung. Jetzt sind die Grünen hineingewählt worden, 2019, 2020, auch mit der Hoffnung, eben mehr Klimaschutz zu machen. Jetzt gibt es kein Klimaschutzgesetz. Na gut, es hat zum Beispiel das Klimaticket gegeben, was irgendwie vielen Menschen sehr, sehr gut gefallen hat, die für Klimaschutz sind. Die Grünen schreiben sich ja Klimaschutz auf die Fahne, auch bei der EU-Wahl wieder ganz groß. Sind Sie enttäuscht von den Grünen?
Muss man ganz klar zu sagen, kein Parteiprogramm reicht gerade ansatzweise aus, um uns vor der Klimakatastrophe so zu schützen, wie es notwendig wäre.
Wenn Sie jetzt also keine Partei anspricht, warum gründen Sie dann nicht eine eigene?
Der Zeitraum, den es bräuchte, bis jetzt wir tatsächlich das Standing hätten, bis wir in den Parlamenten drin wären, der spielt sich nicht mehr. Also uns bleiben tatsächlich einfach wenige Jahre, wenn wir den Kollaps der Zivilisation noch verhindern wollen. Und ich weiß, es hört sich immer so wahnsinnig dramatisch an und man möchte das nicht hören. Aber so ist es leider.
Was heißt Kollaps der Zivilisation?
Bei einer Erderhitzung von jenseits der 3 Grad, und das ist beispielsweise nach einem UNEP-Bericht, der im November letzten Jahres rausgekommen ist, gerade der Weg, auf dem wir uns befinden, dann wird die Zivilisation das nicht mitmachen. So wie wir unser kulturelles Zusammenleben gewöhnt sind, spielt sich das nicht mehr. Man hat es auch während der Corona-Pandemie schon in Ansätzen gesehen. Die Lieferketten halten dem nicht stand. Also Produkte gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Nahrungsmittel werden immer knapper. Medikamente für Kinder gibt es einfach nicht mehr.
Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie daran denken und sich da ja schon ganz viel drüber informiert haben? Erfüllt Sie das mit Angst oder doch mit Hoffnung?
Ich glaube, das sind viele Gefühle, die da einfach parallel bestehen. Also mich bestärkt das natürlich sehr auch in meinem Handeln, weil ich weiß, wenn ich noch die Chance auf eine lebenswerte Zukunft haben möchte, dann heißt es eben jetzt zu protestieren. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch wahnsinnig grantig. Weil ich mir anschaue, hey, sind wir als Gesellschaft wirklich so fetzendeppert, dass wir mit voller Absicht in komplettem Bewusstsein in die Katastrophe laufen? Also ist das das, was wir wollen? Wollen wir überleben? Ja, nein. Und das ist die Frage, die wir uns alle stellen sollten.
Ich habe schon mit vielen AktivistInnen gesprochen, hier auch beim Podcast. Und viele erzählen mir auch von diesem Ausbrennen, das man dann hat, wenn sie eben so denken wie Sie und mit vollem Herzblut dabei sind, eben für den Klimaschutz und tagtäglich Freizeit investieren, um für mehr Klimaschutz einzustehen. Was machen Sie denn da, um irgendwie nicht auszubrennen und nicht in einem halben Jahr aufzuhören?
Also ich bin jetzt doch mittlerweile schon seit anderthalb Jahren mit dabei. Und natürlich muss jetzt ich rückblickend auch so sagen, es gab Phasen, wo es wirklich sehr stressig war, wo ich auch nicht wüsste, ob ich das auf die gleiche Art und Weise nochmal provozieren würde. Aber ich muss sagen, also über die Zeitspanne, man lernt auch dazu und man lernt auch seine bei der Generationszeit dann tatsächlich auch zu nehmen, dass man Zeit mit Freundinnen hat, dass man mal irgendwie 1-2 Wochen wirklich komplett raus ist, Urlaub macht, dass sich das wieder ausspielt. Beziehungsweise wir sind auch bei uns beispielsweise in der letzten Generation, wir haben Menschen, die sind explizit auch dafür zuständig, um die emotionale Befindlichkeit von den Menschen mit aufzubessern, beziehungsweise denen auch mit Rat und Tat zur Zeit zu stehen.
Sie haben es gerade gesagt, Sie nehmen sich manchmal eine Auszeit, aber Sie sind ja auch nach den Aktionen oftmals im Gefängnis. Wie regeneriert man dann nach so einer harten Nacht oder einer Nacht im Gefängnis?
Wenn wir festgenommen werden, dann ist es in Österreich bzw. in Wien zumeist so, dass wir nicht über Nacht bleiben, sondern das bloß für 6 bis 8 Stunden geht und wir zum späteren Nachmittag dann auch wieder auf freiem Fuß sind. Das ist sehr individuell, wie auch dieser Haftaufenthalt wahrgenommen wird. Es gibt Menschen, denen geht das wirklich nah, weil du natürlich einfach der Willkür dann bis zu einem bestimmten Grad weit auch dort ausgeliefert bist, beziehungsweise halt nicht mehr deine eigene Kontrolle über das hast, weil du halt so einen Kontrollverlust erlebst im Sinne von, da haben jetzt Beamtinnen so die Macht darüber, wie du wann wieder rauskommst.
Wie läuft das dann ab? Also sie werden da festgenommen, werden da reingefahren, wahrscheinlich auch durchsucht und nach Gegenständen. Und dann sitzen sie dann in einer Zelle oder wie funktioniert das?
Genau, wir werden festgenommen, wir kommen dann in den Arrestantenwagen und dort werden wir dann immer zum Polizeianhaltezentrum der Rossauer Lände gefahren. Dort drinnen geht es erstmal rein, man wird nochmal visitiert, also durchsucht. Und anschließend geht es dann erstmal im Erdgeschoss, gibt es ein paar größere Zellen, nach Geschlechtern getrennt, ist man dann da erstmal drinnen. Und danach geht es quasi nach der Bearbeitungszeit, die sie für die einzelne Person brauchen, in, für uns beispielsweise im Frauentrakt, das ist immer das 5. Stockwerk, dort laufen wir dann hoch, sind entweder in Einzelzellen untergebracht, also da ist dann echt relativ karg, da hast du dein Einzelbett, da hast du ein Klo drinnen und ein Waschbecken und das war es essentiell an Einrichtung. Und inzwischen sind wir aber auch relativ häufig in Gruppenzellen, sprich, da ist man dann mit mindestens 5, 6 anderen Menschen auch mit drinnen und kann sich so auch zumindest mit Unterhaltung noch die Zeit vertreiben.
In Deutschland kleben sie ja zum Großteil nicht mehr, aber wenn man nach Deutschland schaut, da haben sie zum Beispiel einmal einen sehr öffentlichkeitswirksamen Protest gemacht, nämlich das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Und das ist ja dann monatelang in Farbe geblieben, tausende Touristen haben auch davon Fotos dann gemacht und diese 3 Personen, die das gemacht haben, sind jetzt 8 Monate in Haft. Sind sie auch bereit oder was macht das mit ihnen, wenn sie eine Aktion planen und wissen, naja, ich kann jetzt wirklich für lange Zeit ins Gefängnis kommen dafür?
Also vor jedem einzelnen Protest holen wir uns Rechtseinschätzungen von Anwältinnen und lassen es auch abklären, dass jeder auch über das Risiko Bescheid weiß, das mit dem einzelnen Protest dann einhergeht und welche Strafen das am Ende des Tages auch theoretisch warten können.
Glauben Sie, wussten diese AktivistInnen in Deutschland, die das Brandenburger Tor besprüht haben, von diesen Folgen, die das haben kann?
Du hast bei sowas immer auch einen relativ großen Handlungsrahmen. Sprich, du kannst im Vorhinein sagen, hey, das könnte theoretisch schon Höchststrafe bei rausschauen, aber es kann natürlich trotz allem immer noch mal viel geringer auch ausfallen. Und inwiefern die beteiligten Menschen da sich wirklich auch, inwiefern sie damit gerechnet haben oder das als eine realistische Option für 8 Monate, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch so, auch Proteste, bei denen ich mit beteiligt war, wie jetzt beispielsweise, als wir uns vorm Parlament bzw. auch auf der A2 betoniert haben, da weiß ich auch, ich kann für das theoretisch auch noch bis zum Jahr auf jeden Fall in Haft gehen, dass das ein realistisches Szenario ist. Das habe ich im Hinterkopf. Genauso wie jetzt, es kann jederzeit sein, dass ich einen Haftantritt allein von den Ersatzfreiheitsstrafen reinbekomme. Ich bin gerade schon auch im Verwaltungsrecht beim Primärarrest angekommen. Allein für 3 Proteste von unserer Protestphase jetzt im Mai bin ich bei über 42 Tagen.
42 Tagen Ersatzhaftstrafe.
Nein, das ist dann wirklich eine Haftstrafe direkt. Also die Möglichkeit gibt es im österreichischen Verwaltungsrecht. Das ist auch relativ speziell innerhalb von der EU. Aber da kann die Behörde unmittelbar auch eine Haftstrafe quasi aussprechen.
Um eben mehr Medienaufmerksamkeit zu erregen, kleben sie ja nicht mehr nur, sie betonieren sich zum Teil schon, aber machen auch ganz andere Dinge. Sie waren zum Beispiel am Anfang der Saison bei einem Skirennen in Österreich, da haben sogar dann 3 Österreicher gewonnen. Dann waren sie da eben auf der Piste beim großen Showdown oder auch beim Finale in Saalbach waren sie auch wieder bei der Siegerehrung. Sie haben Farbe verschüttet vor Universitäten. Sie sind letzthin auf der Autobahn mit Bobbycars gefahren oder mit Inlineskatern. Von diesen ganzen verschiedenen Protesten, was war dann so die einprägsamste Protestaktion oder die Ihnen vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben ist oder die am meisten Spaß gemacht hat oder die am besten auf Fotos ausgesehen hat. Da müssen Sie jetzt überlegen.
Ja, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen überlegen. Im November waren wir auf der A2 in Vösendorf und haben uns dort eben auch mit einer Sandklebermischung auf der Autobahn befestigt. Und schlussendlich ist dann tatsächlich einfach der Bürgermeister von Vösendorf noch gekommen. Die Staatsanwaltschaft war selbst live mit vor Ort. Der Verfassungsschutz natürlich, die Feuerwehr, der Polizeiheli hat über uns gekreist, dann noch ein Krankenwagen. Es war so gefühlt alles an Einsatzkommandos dort, die man bloß irgendwo haben kann. Und ich glaube, das hat sich für mich sehr eingeprägt.
Dieser Helikopter, der war ja in der Anfangszeit ja immer sehr präsent, weil ja immer wieder dann gefordert wurde, dass Mitglieder der letzten Generation diesen Helikopter zahlen. Wie hoch sind denn so Strafen, die sie schon gezahlt haben oder zahlen mussten?
Also ich bezahle meine Strafen nicht, sprich ich werde das alles einzeln noch in Ersatzhaft absitzen müssen. Das hat sich jetzt eben relativ aufsummiert. Ich glaube, von der Strafsumme her sollten es oder sehr wahrscheinlich über 20.000 Euro auf jeden Fall, allein von dem, was gerade so rechtskräftig ist, vermute ich. Ja.
Was heißt das in Tagen Haft?
Auch das, also das ist bei mir so viel. Ich war in Österreich bestimmt bei über 50 Protesten beteiligt und dann kommen noch 20 in Deutschland dazu. Also ich kann das nicht konkret sagen. Es sind aber auf jeden Fall weit über 42 Tage und länger kannst du in Österreich Menschen aufgrund von Verwaltungsübertretungen pro 6 Monate nicht einsperren. Sprich, ich habe zumindest hier die Sicherheit, selbst wenn das längerfristig sich so ziehen wird, dann kann ich immer 42 Tage in Haft gehen, bin dann wieder 5 Monate auf freiem Fuß und muss dann wieder absitzen gehen.
Sie haben vorhin schon angesprochen, Sie sind vor 1,5 Jahren zur letzten Generation gekommen. Wie hat sich das ereignet? Haben Sie da über die Medien davon erfahren oder waren Sie da Gründungsmitglied?
Also ich bin zu dem Zeitpunkt relativ frisch nach Graz gezogen und habe mich dann generell nach ehrenamtlichen Tätigkeiten umgeschaut, beziehungsweise wollte ein bisschen schauen, wie ich mich auch mehr einbringen kann. War dann erstmal bei Treffen von Fridays for Future, war aber dann so ein bisschen, irgendwie reicht mir das gerade zu dem Zeitpunkt nicht mehr und habe mir dann über die Website tatsächlich einfach den nächsten Infoabendtermin von der letzten Generation rausgesucht, der damals auch von Martha Krumpbeck noch persönlich gehalten wurde und bin dann darüber quasi ongeboardet worden und war mit in, also wir haben verschiedene Kollektive in ganz Österreich und halt auch eines in Graz und da war ich so der dritte Mensch, der dort mit vor Ort war.
So sind Sie auch gleich am Anfang, wo ja das Medieninteresse ja riesig war, auch zu einer gewissen Berühmtheit geworden, zumindest im Boulevard, der sie ja auch einen eigenen Namen für sie ausgedacht hat. Klima-Shakira, das steht überall und es gibt sehr, sehr viele Einträge. Vor allem auf heute gibt es einen eigenen Anja Windel-Eint, also eigenen Anja Windel-Beitrags-Zusammenfassung, da wo auch in jedem zweiten Titel Klima-Shakira steht. Wie stehen Sie denn zu diesem Namen?
Also als die ersten 1-2 Artikel herausgekommen sind, fand ich es noch relativ lustig bzw. unterhaltsam. Inzwischen geht es mir einfach, kurz gesagt, einfach bloß noch am Arsch.
Werden Sie dann aufgrund zum Beispiel dieser Heute-Artikel auch manchmal auf der Straße erkannt und vielleicht sogar mit dem Namen angesprochen?
Ja, es gibt auch Menschen, die laufen mir nach und singen dann dabei noch oder auch im Polizeianhaltezentrum, dass sie das Lied noch spielen, wenn sie mich quasi aus der Zelle herausholen. Also es gibt schon die Situationen, wo es dann relativ unangenehm wird. Aber am Ende des Tages, ich mache das alles in dem Bewusstsein, dass wir hier gerade wirklich einfach auf eine riesige Katastrophe zurasen und dann macht es sich schon noch relativ erträglich. Und auch unsere Proteste trotz allem, also wenn man sich mal anschaut, was in anderen Ländern so abgeht mit Menschen, die protestieren, sind wir hier schon auch noch relativ gut unterwegs.
Sie haben ja jetzt erzählt, Sie haben einige oder schon ganz viele Berührungen mit österreichischen Verwaltungsbehörden gehabt, zum Beispiel auch mit dem Bundesamt für Fremden- und Asylwesen, nämlich es stand mal eine Abschiebung im Raum nach Deutschland. Wie war das damals und warum ist es dann nicht zu einer Abschiebung gekommen?
Ja, also essentiell das, was ich zu dem Zeitpunkt in Österreich gemacht habe, war gleich von der rechtlichen Schwere wie bei einem Falschparker. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass ein Falschparker des Landes verwiesen würde. Also man merkt, da sind auch ihnen relativ die Hände gebunden. Und das Verfahren läuft auch grundsätzlich noch. Also ich weiß nicht, sollte bei mir mal strafrechtlich irgendwann was tatsächlich rechtskräftig werden, kann auch sein, dass das dann wieder aufgenommen wird oder auch nochmal mehr Brisanz bekommt. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt bin ich weiter in Österreich und werde mich so schnell nicht rausbekommen lassen.
Das war Anja Windel, Mitglied der letzten Generation von Österreich. Danke fürs Kommen und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollabrunn, Campus und City Radio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden. Thank you.